Garlem. Das Schattenspiel. Von Dane Rahlmeier. Ein Roman aus dem Rick Future Universum von Sven Matthias. Gelesen von Tim Gößler. Jahanda.
Irgendwie lief das nicht ganz wie geplant, dachte Garlem, während er um sein Leben rannte. Seine Flucht führte ihn durch den Vergnügungsdistrikt der Jahanda-Station, wo grellbunte Hologramme und Werbedisplays im Zwielicht der tristen Metallgänge leuchteten, vorbei an Casinos, Bordellen und Bars und den Vertretern von 2 Dutzend verschiedener Spezies, die hier Zerstreuung, Ekstase oder Vergessen suchten. Sein Herz donnerte lauter als die Kakophonie der Musik, die aus den Etablissements plärrte, und der Rucksack schlug ihm bei jedem Schritt ins Kreuz.
»Platz da!« keuchte er in die Menge und rempelte gegen Schultern, Arme und Tentakel. »Aus dem Weg!«
»Haltet den Grauen!«
ertönte die entschieden schlecht gelaunte Basso-Profondo-Stimme eines Karsilim hinter ihm. Und ein anderer fügte brüllend hinzu,
»Haltet den Dieb!«
Niemand reagierte auf die Forderungen von Jäger und Gejagtem. Stattdessen ernteten beide Parteien nur dumme oder hämische Blicke aus Augen in allen Formen und Farben. Garlem warf einen schnellen Blick über seine Schulter. Durch die Galerie von schuppigen, haarigen und bepelzten Köpfen sah er seine 4 Verfolger keine 30 Schritte hinter sich, ihre reptilischen Fratzen Studien von Zorn. Garlem schluckte, sah wieder nach vorn, stolperte fast über einen buckeligen Fordianer, fing sich wieder und rannte weiter. Seine Lungen brannten wie Feuer, der Schweiß lief ihm in Strömen. Er konnte sich lebhaft vorstellen, was Hubert gesagt hätte, wäre er jetzt hier gewesen.
»Du hast dir die Suppe eingebrockt, Söhnchen, jetzt löffel sie wieder aus.«
Leichter gesagt als getan. Karsilim nahmen es immer so verdammt persönlich, wenn man sie bis aufs letzte Hemd ausnahm, und sie revanchierten sich auf die denkbar blutigste Weise. Die Chancen standen eher schlecht, dass er die Angelegenheit allein mit seinem Charme und einem Lächeln wieder aus der Welt schaffen konnte, und für die andere Variante fehlten ihm Muskeln und eine Waffe.
Verdammt.
Er hob den rechten Unterarm und betrachtete die beiden schwarzen Schleifen, die sich wie eine Tätowierung um die graue Haut dort schlangen. Aber die Helix reagierte nicht. Natürlich nicht. So viel zum Thema eines der mächtigsten Artefakte der Galaxis, dachte er, und bremste rechtzeitig ab, als vor ihm eine Prozession weiß gekleideter Wesen aus einer Abzweigung anrollte und ihm den Weg abschnitt. Missionare der transgalaktischen Kirche. Ihre Roben, mit dem Symbol des Seelenbaumes geschmückt, schwärmten sie aus und fielen über die Passanten her. Garlem gehörte zu ihren Opfern.
»Es gibt einen Weg zur Erlösung«, sagte eine junge Trinoctari.
Ihr dreifaltiger Blick leuchtete vor Frömmigkeit, als sie ihm ein Flugblatt entgegenhielt.
»Auch für dich, mein Sohn.«
»Nein, danke«, sagte er atemlos. »Ich freue mich auf die Hölle, ordentlich beheizt und interessante Gesellschaft, aber die Jungs da...«
Er deutete mit dem Daumen über seine Schulter, direkt auf seine anrückenden Verfolger.
»Die brauchen alle Predigten, die sie kriegen können.«
Er schob sich an der Betschwester vorbei und eilte weiter. Aus den Augenwinkeln sah er, wie ein ganzes Rudel Missionare dem Karsilim entgegenströmte.
»Haut ab!« grollte deren Anführer. »Verschwindet!«
»Amen!«
Garlem konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Er schob sich durch die Menge, platzte durch eine Gruppe miteinander plaudernder, giftgrüner Zlykonianer, machte eine Hockwende über einen dahinschwebenden Servobot und bog in den nächsten Seitengang ein. »Zu den Landebuchten«, verkündete ein Holo in 6 galaktischen Sprachen. Die Jahanda-Station war alt. Steinalt. Vor 2000 Jahren, als der Korion-Krieg die halbe Galaxis erschütterte, war sie als Militärstützpunkt der Fordianischen Flotte errichtet worden. Ein fantasieloser Torus, wie ein Donut aus Stahl, wie Rick gesagt hatte, an dem eine halbe Armada andocken konnte, um gewartet und vollgetankt zu werden. Doch der Korion-Krieg war lange vorbei. Die Fordianer hatten die Station aufgegeben und ein Konglomerat interstellarer Händler hatte den Laden übernommen. Wobei sie davon abgesehen hatten, die zerkratzten und zerbeulten Metallwände auszubessern, die kasernenartigen Gästequartiere zu vergrößern oder dem Ganzen generell einen Hauch von Heimeligkeit zu verpassen. Heute war Jahanda der letzte Außenposten der Zivilisation in diesem Teil der östlichen Peripherie, ganz nah am Rand der Milchstraße. Die bevorzugte Anlaufstelle von sämtlichen Schmugglern, Drogendealern und Sklavenhändlern dieses Sektors. Der Sicherheitsdienst der Station drückte gerne ein Auge zu, während sie ihre Geschäfte abwickelten, und profitierte von denselben. Es war 3 Tage her, seit Rick und die anderen ihn hier abgesetzt hatten. 3 Tage, seit sie den Heimatplaneten seines Volkes entdeckt hatten. 3 Tage, seit der Schattenhelix und seinem letzten Wiedersehen mit Vago. Garland schüttelte das Heimweh ab, das ihn beim Gedanken an seine Freunde überkam. Der Gang vor ihm war wesentlich leerer als der hinter ihm. Holoreklame und Musik verebbten mit jedem Schritt. Wo waren seine Verfolger? Sein Blick flog von Passant zu Passant. Hier ein schafsgesichtiger Golvone mit kurzgeschorenem Pelz und dem grimmigen Blick, für den seine Spezies bekannt war, dort ein gehetzter Terraner, mit 2 Koffern bepackt, daneben ein massiger Grabuk, der seelenruhig seinen Gastropodenkörper durch den Gang schob. Garland wurde langsamer und erlaubte sich, kurz Luft zu holen, während sein Pulsschlag ihm in den Ohren dröhnte. Sollte er sie tatsächlich abgeschüttelt haben? Er lächelte triumphierend. Wobei, eigentlich hatte er fast Mitleid mit den Kerlen. Fast. Der Plan, den er kurz vor seiner Ankunft auf der Station geschmiedet hatte, war bestechend einfach gewesen. Ab in die nächste Bar, sich ein paar Zylit-Poker-Enthusiasten mit mehr Geld als Erfahrung suchen und den blutigen Anfänger mimen, dem die Karten in den Fingern juckten. Nachdem er sie ein paar Runden gewinnen ließ und in Sicherheit gewiegt hatte, setzte dann plötzlich sein Anfängerglück ein, von dem niemand überraschter war als er selbst. Es hatte auch fast auf Anhieb funktioniert. Nach 3 Abenden und unzähligen Partien in unzähligen Bars und Spielhöllen hatte er über 500 Galax auf dem Credchip gehabt. Genug für eine Passage zurück in Richtung galaktisches Zentrum, genug für den Beginn einer neuen Suche. Doch dann, nicht zum ersten und wahrscheinlich nicht zum letzten Mal, war er übermütig geworden. Und er hatte sich mit dem Falschen eingelassen, das Besatzungsmitglied eines karsilischen Frachters, das mit seinen Kumpanen den Landgang feierte, high von Traumstaub und bedonischem Slag. Als Garlands plötzliche Glückssträhne einsetzte und seine Gewinne dahinschmolzen, hatte der Karsilim nur mit feuerroten Augen vor sich hingestarrt. Er war ein schlechter Verlierer, wie sich gezeigt hatte, als Garland mit einiger Selbstzufriedenheit die Bar verließ und von dem übelgelaunten Karsilim erwartet wurde, der ein Trio mindestens genauso schlecht gelaunter Artgenossen im Schlepptau hatte. Sie waren nur allzu willig, das Geld aus Garland herauszuprügeln. Er hatte es mit dem alten »Seht mal da hinten, ein Drachengeier« Trick versucht und, benebelt wie sie waren, hatten sie ihm den Gefallen getan, darauf hereinzufallen. Er hatte die Beine in die Hand genommen und war in die Menge abgetaucht und die Karsilim ihm hinterher. Den Sicherheitsdienst anzusprechen kam nicht in Frage. Dafür tauchte sein Gesicht in entschieden zu vielen interstellaren Fahndungslisten auf. Und die Station mit ihren 3 Ebenen war nicht groß genug, um sich zu verstecken. Außerdem lief ihm die Zeit davon. Captain Akina würde nicht ewig auf ihn warten. Im Laufen warf er einen Blick auf das Zeitdisplay eines Com-Terminals und erschrak. Ihm blieb weniger als 1/4 Stunde. Er musste sein Schiff erreichen, bevor die Karsilim ihn erreichten und ihn in dünne graue Streifen schnitten. »Beweg dich, Mann«, ermahnte er sich. Dennoch wurden seine Beine immer langsamer, sein Seitenstechen dafür aber umso deutlicher. Verdammt, so oft wie er in den letzten Jahren um sein Leben gerannt war, sollte er langsam mehr Übung darin haben. Einmal mehr blickte er über die Schulter. Etwas traf ihn von der Seite. Garlin ächzte und bevor er sich versah, machte sein Kopf unsanfte Bekanntschaft mit dem Boden.
»Scheiße«,
ächzte er, während eine bunte Sternenkonstellation hinter seinen Augen aufflammte. Sie hatten ihn. Das Spiel war aus. Er würde Virides niemals wiedersehen, oder Rick und die anderen. Er würde mit einer Milliarde Fragen im Kopf als graues, geschnetzeltes enden.
»Steh auf, steh auf, steh auf!«
»Oh, ich bitte um Verzeihung!«
Garlin blickte verwirrt auf, als er die melodische, weiche Stimme hörte. Ein Mädchen stand über ihm. Eine Syndolon, wie er anhand der langen, spitzen Ohren und den neongrünen Augen erkannte. Elfenartig, hatte Rick ihre Spezies mal genannt, was immer das bedeuten sollte. Sie mochte etwa in seinem Alter sein, 24 Standard, plus minus ein, zwei Jahre. Das Haar fiel ihr über die Schultern, so weiß wie ein Stern und mit silberglänzenden Strähnen durchsetzt. Sie war hübsch. Das war das Erste, das ihm auffiel. Ihre Augen wie geschaffen, um darin zu ertrinken. Unter ihrem kurzen Mantel sah er einen appetitlichen Körper, wenn auch eine Idee zu schlank für seinen Geschmack.
»Hier!«
Sie hielt ihm eine mondbleiche Hand mit vier Fingern entgegen und half ihm unter einigen Mühen auf die Beine. Ihre Hand klopfte seine Weste aus Ugatu-Leder ab, als wäre sie staubig geworden.
»Bist du in Ordnung? Ist dir was passiert?«
Sie lächelte verlegen.
»Es tut mir so leid.«
»Schon gut«, knurrte er und schob ihre Hand beiseite. »Pass das nächste Mal einfach besser auf, okay?«
»Natürlich«, versprach sie.
Er sah sich selbst in ihren unglaublichen Augen. Jung, humanoid, seltsam, dass er von sich selbst immer noch als humanoid dachte, obwohl er inzwischen wusste, zu welcher Spezies er gehörte. Ein aschgraues, schmales Gesicht unter einem Schopf rostroter Haare mit drei bunten Streifen am Kinn. Der mittlere tiefrot, die anderen beiden purpurn.
»Haltet den Dieb!«
röhrte eine ungeheure Stimme irgendwo hinter ihm im Gang.
»Verdammt«, keuchte er, »ich muss los!«
Er ließ das Mädchen sehr verwirrt zurück. Schmerz pochte noch immer in seinem Hinterkopf. Er spürte bereits die Beule, die sein Ausflug Richtung Boden wachsen ließ. Egal, wenn er das Schiff erreichte, konnte er sich immer noch einen Eisbeutel an den Kopf legen. Hauptsache, er besaß dann noch einen Kopf. Er durchquerte weitere Gänge, bog hierhin und dorthin ab, in der Hoffnung, seine Verfolger zu verwirren, doch ohne sein Ziel zu ändern. Er fühlte die Sekunden davonlaufen, wie ein unüberhörbarer Countdown in seinem Inneren. Dann sah er sie, eine Reihe von Lifttüren, keine 100 Meter von ihm entfernt. Sie führten direkt zu den Landebuchten. Garlin ließ ein vorsichtig optimistisches Lächeln aufblitzen, das sofort wieder erstarb, als sich die mittlere Lifttür öffnete. Er fluchte, kurz, aber leidenschaftlich. Das Verfolgerquartett hatte ein neues Mitglied dazu gewonnen, wie es schien. Zumindest konnte er sich nicht erinnern, den bronzeschuppigen Kassilim mit dem zornig zuckenden Dornenschwanz vorher schon einmal gesehen zu haben. Aber die Wut in seinen Augen war ihm nur allzu vertraut.
»Du«,
knurrte das Reptil und zeigte mit einer schwarzen Kralle auf ihn. Seine krummen Echsenbeine stapften auf ihn zu. Was tun? Er konnte auf dem Absatz kehrt machen, aber der Kassilim war schneller als er. Garlin hielt an, blickte sich um, sah nichts als kahle Wände. Möglichkeiten und Optionen hämmerten durch seinen Schädel. Vielleicht sollte er das Geld zurückgeben, aber das würde bedeuten, noch länger auf dieser gottverdammten Station zu bleiben. Und er wollte nicht länger warten, er hatte dem Geist des Meeres ein Versprechen gegeben und... Zu spät. Der Kassilim stand direkt vor ihm, die geschlitzten Pupillen so dünn wie Stecknadeln, die Nüstern schnaubend. Gelenke knackten, als er seine dreifingerigen Krallen zu Fäusten ballte.
»Hey, hey!« Garlin hob die Hände und suchte nach einem Lächeln. »Ganz ruhig, ja? Ich bin sicher, wir finden eine Lösung.«
»So, glaubst du?«
grollte das Reptil. Tick, tack, sein innerer Countdown lief unaufhörlich ab. Ein Schweißtropfen bahnte sich seinen Weg Garlins Schläfe hinab. Mit angestrengtem Grinsen sagte er, »Ich wollte deinen Kumpel nicht übers Ohr hauen, obwohl es mir ehrlich gesagt ziemlich leicht gemacht hat.«
Knurrte der Kassilim und bleckte die Zähne.
Garlan erkannte Fetzen von Fleisch zwischen ihnen. Er schluckte. Sein Blick fiel auf die Helix an seinem erhobenen Unterarm. Er dachte daran, dass das Ding vor gar nicht allzu langer Zeit einen ganzen Trupp Druhun-Krieger ausradiert hatte. Ein Teil von ihm flehte das Artefakt an, diesen Trick hier und jetzt zu wiederholen. Der andere Teil dachte daran, wie die Monster, die die Helix hervorbeschworen hatte, beinahe Efi und den Rest seiner Freunde verputzt hätten. Und die Erinnerung ließ ihn zusammenzucken wie ein Peitschenschlag.
»Die Kohle!«
Die Stimme des Kassilim riss ihn zurück in die Gegenwart. Er sah, wie das Reptil eine Hand ausstreckte.
»Gib mir den Kretschip! Sofort!«
Der Dornenschwanz seines Gegenübers schwang hin und her, her und hin. »Dann lässt du mich gehen?« fragte Garlan, gespielt naiv, während seine Gedanken Sturm liefen. »Ein Plan! Er brauchte einen Plan!« Der Kassilim zeigte seine mörderische Version eines Lächelns.
»Nein«, sagte er, »aber vielleicht reiß ich dir dann nur die Hälfte deiner grauen Haut vom Leib.«
»Verlockend«, Garlan ließ seinerseits ein Lächeln aufblitzen. »Tick, tack, tick, tack. Ein Plan, verdammt. Jetzt und sofort.« »Das ist es.« »Also gut«, sagte er und ließ demonstrativ die Schultern sinken. »Hier hast du ihn.« Unter dem drohenden Blick des Kassilim ließ er die rechte Hand sinken und steckte sie in die Hosentasche. Er zog einen Chip hervor. »Nicht für ungut, okay?«
»Her damit!«
Das Reptil streckte die schuppige Hand vor. Garlan hielt den Chip mit spitzen Fingern und ließ ihn an der Handfläche des Kassilim vorbeifallen. »Ups«, sagte er. Das Reptil funkelte ihn an.
»Heb ihn auf!«
»Sorry«, sagte Garlan. »Müssen die Nerven sein.
Heb ihn auf!«
»Okay, okay.« Garlan seufzte betont und ging in die Hocke. Der Kassilim beugte den Hals. Garlan spürte seinen Blick auf seinem Rücken brennen.
»Und keine...«
»Tricks«, wollte das Reptil sagen, aber so weit kam es nicht. Garlan ließ sich auf den Rücken fallen, die Beine angewinkelt, und trat zu. An den Knien getroffen, geriet der Kassilim ins Taumeln, suchte mit Armen und Schwanz nach Halt. Garlan sprang hoch. Das Letzte, was das Reptil sah, war Garlans Ellenbogen, der ihm ins Gesicht schlug. Einmal, zweimal. Der Kassilim ächzte, torkelte gegen die nächste Wand und rutschte gen Boden. »Jetzt mal ehrlich«, sagte Garlan zu dem Bewusstlosen und hob den Chip auf. »Du kannst einen Datenchip nicht von einem Cratchip unterscheiden?« Er schob das Ding zurück in die Hosentasche und lief weiter. »Anfänger!« Die Lifttür schloss sich hinter ihm. Er hämmerte auf die Taste, die ihn zur Landebucht 12 beförderte. Adrenalin rauschte durch seine Adern, Schweiß klebte an seinen Achseln. Trotzdem lachte er. »Garlan, Alter, du hast es immer noch drauf!« Der Lift öffnete sich zischend und entließ ihn in die immense Metallhöhle der Landebucht. Es herrschte das gleiche geregelte Chaos wie auf jeder Raumstation, die er im Laufe seines jungen Lebens besucht hatte. Wartungsroboter schwebten durch die Luft, oft genug so nahe aneinander vorbei, dass er sich fragen musste, wie viele von den Dingern schon miteinander kollidiert waren. Besatzungsmitglieder, Dockarbeiter und Stationspersonal aus sämtlichen Spezies der Galaxis eilten von hier nach dort, standen im Gespräch zusammen oder riefen einander Anweisungen zu, während Passagiere auf Schwebesesseln ruhten, die sich ihren oft sehr individuellen Körperformen anpassten, das Gepäck neben sich oder auf dem Schoß. Die Luft war kühl und roch nach Ozon. Er sah Lastservos auf Kettenlaufwerken umherrollen, während sie die Ladung von Frachtern löschten oder diese beluden. Das Surren ihrer Motoren mischte sich mit den Durchsagen in einer Vielzahl von Sprachen, die aus Lautsprechern dröhnten. Aber die Hauptattraktion waren natürlich die Schiffe. Sie reihten sich mit einigem Abstand zueinander auf dem kaum merklich konkaven Boden der Station, die monumentalen, geschlossenen Luftschleusen hinter sich. »Schlafende Giganten«, dachte Garlan. Er konnte sich an ihnen nicht satt sehen. Hier gab es ein ausgemustertes, golvonisches Passagierschiff, das an den Panzer einer irdischen Schildkröte erinnerte, daneben eine schnittige, barkanische Sternengaleone, deren Hülle fabrikneu glänzte. Und dann war da noch der unscheinbare, terranische Klasse 5-Frachter. Der Anblick verleitete Garland zu einem wehmütigen Lächeln. Das Schiff war eine kleinere Version der Eric, Ricks Schiff, das so lange sein Zuhause gewesen war. Dieselbe tellerförmige Kommandobrücke, dicht gefolgt von der bauchigen Frachtsektion. Der kreisförmige Hyperspin, der dahinter montiert war, wies 6 Vitroporentriebwerke auf. Garland pfiff beeindruckt. Das Schiff war schnell, verdammt schnell sogar. Captain Akina hatte nicht zu viel versprochen. Jezebel. Der Name war mit schwarzer Farbe direkt auf den Bug gesprüht worden und halb verblasst. Leider fehlte ihm die Zeit, die Maschine noch länger zu bewundern. In wenigen Minuten würde sie abheben, und wenn das geschah, wollte er an Bord sein. Er eilte zur offenen Gangway des Schiffes. Der Captain stand dort und beaufsichtigte, wie ein Lastservo gerade die letzten Container in die offene Frachtsektion lud.
»Captain?« Garland hielt an und holte einmal Tiefluft. »Passagier Garland meldet sich zum Abflug bereit.«
Er parodierte einen Salut.
»Keine Sekunde zu früh«, sagte Captain Niela Akina und lächelte schief.
Sie war eine breit gebaute Terranerin um die 50, mit erdbrauner Haut und langen, seidig glänzenden Haaren in tiefem Schwarz. Ihre Augen waren braun und mandelförmig. Sie zeigten Humor und einen wachen Verstand. Ihre Jacke und die Hose waren ausgebeult und fleckig vor Maschinenöl, und als sie Garland, wie für ihre Spezies üblich, die Hand zur Begrüßung reichte, glaubte er, sie wolle ihm die Finger zerdrücken. Sie lachte.
»Sorry, manchmal weiß ich nicht, wohin mit meiner Kraft.«
»Schon okay.«
Garland mochte die Frau, seit er sie in einer Bar auf Ebene 3 getroffen hatte. Auf ihrem Tisch ein Holo, das verkündete, dass sie neben Fracht auch Passagiere beförderte. Er sah sich schnell zu den Liften auf der anderen Seite der Bucht um. Eine Tür öffnete sich gerade, doch in dem Gewimmel war unmöglich zu erkennen, wer daraus hervortrat. Ein Flattern machte sich in seinem Magen bemerkbar.
»Also«, sagte er gut gelaunt, in dem Bemühen, seine Nervosität zu verstecken, »von mir aus kann's losgehen.«
»Aber mit dem allergrößten Vergnügen«, sagte Akina.
Garland wollte gerade die Gangway hinaufeilen, als sie seinen Arm festhielt.
»Sobald wir den kleinen, aber feinen Punkt der Bezahlung geklärt haben«, fügte sie lächelnd hinzu.
»Na klar«, sagte er. Das Flattern in seinem Bauch nahm zu. Er spähte durch die Menge, auf der Suche nach einem Haufen angepisster Reptilien.
400 Galax, wie abgemacht«, sagte Akina.
»Kein Problem«,
Garland steckte die Hand in seine Westentasche.
Sie war leer.
»Scheiße«,
hauchte er und klopfte sämtliche Taschen ab.
»Verdammt, wo ist das Mistding?«
Akina runzelte die Stirn.
»Moment, ich hab's gleich.«
Garland wurde heiß und kalt. Er prüfte seine Hosen und Westentaschen doppelt und dreifach. Der Cratchip blieb verschwunden. Sein Magen befand sich im freien Fall. Er schluckte mit trockener Kehle.
»Sorry, Junge«, sagte Captain Akina und wandte sich ab.
»Hey, Captain, warten Sie! Ich hab die Kohle eben noch gehabt. Irgendwer muss sie...«
»Captain Akina«, sagte eine weiche, melodische Stimme aus dem Schiff. »Gibt es Schwierigkeiten?« Das Syndolon-Mädchen trat auf die oberste Stufe der Gangway. Der Blick aus ihren neongrünen Augen traf den von Garland. Unangenehm überrascht, ihn zu sehen. Auf einmal machte es Klick.
»Du«, rief Garland, »du hast mir den Chip geklaut!«
»Bitte?« Das Mädchen gab sich empört.
»Captain, ich hatte das Geld. 500 noch was Galax, ehrlich!«
Erschwindelt, hätte er fast gesagt.
»Gewonnen beim Zylit-Poker. Auf dem Weg hierher hat mich dieses Spitzohr da angerempelt. Dabei muss sie mich beklaut haben.«
»Natürlich.« Ihre Hände, die seine Weste abklopften. Verdammt, er hatte sich abzocken lassen wie der letzte Anfänger.
»Du hast es also immer noch drauf, ja?« fragte eine zynische Stimme irgendwo in den hintersten Winkeln seines Schädels.
»Ich habe keine Ahnung, wovon diese Kreatur redet, Captain«, sagte das Mädchen sanft. »Können wir jetzt bitte starten? Ich habe es eilig.«
»Du bleibst schön hier und gibst mir meine Kohle zurück!«
Garland deutete mit dem Finger auf sie.
»Meine Kohle«, sagte Captain Akina. »Sie hat für ihre Überfahrt bezahlt, kurz bevor du kamst.«
»Sie ist eine verfluchte Diebin«, schnaubte Garland.
Captain Akina hielt ihm die Hand vor die Brust.
Und gerade als die Terranerin nicht hinsah, blickte das weiß- und silberhaarige Mädchen zu Garlen und zeigte ein freches Lächeln, als wollte sie sagen, »Ich bin gespannt, wie du dich aus dieser Sache wieder herausfindest, Rotschopf.« Wut kochte in Garlen hoch. Dann erschrak er, als irgendwo der Ruf ertönte,
»Du kannst dich nicht verstecken!«
Es war eine vertraute Stimme, eine Karsilim-Stimme. »Ich schlage vor, Sie rufen den Sicherheitsdienst, Captain«, sagte das Mädchen, betont gelangweilt. »Diese Kreatur ist offensichtlich verrückt.« »Hm«, machte Akina, als hielte sie das für keine schlechte Idee. »Warten Sie«, rief Garlen, »hey!«
»Wir wissen, dass du hier bist!«
»Captain«, Garlen sah sie flehend an, »ich muss von dieser Station runter, so schnell wie möglich.« »Wieso?« Akinas Blick war durchdringend. »Hast du was ausgefressen?«
»Ich glaube, er ist da hinten!«
»Ich habe keine Zeit für Erklärungen«, sagte Garlen, »bitte, ich muss an Bord. Es geht um Leben und Tod.« »Hm«, machte Akina wieder. »Captain«, sagte das Mädchen aus dem Schiff, »Sie können nicht ernsthaft...«
»Hierher! Ich glaube, ich sehe ihn!«
»Bitte«, hauchte Garlen und sah die Terranerin an, mit dem flehendsten Blick, zu dem er fähig war. Akina zögerte, dann schob sie ihn in Richtung Gangway. »Rein da«, sagte sie, »und mach keinen Blödsinn!« Garlen atmete aus und eilte die Stufen hinauf ins Schiff, vorbei an der Taschendiebin. Ihr Neonblick flackerte wütend, sie verzog beleidigt den hübschen Mund mit den blassen Lippen. Akina trat zu ihnen in den kahlen Schiffskorridor und schlug mit der Faust auf den Schließmechanismus der Gangway. »Jazzy«, rief sie. Der Schiffskomputer reagierte mit einem dienstbereiten Piepen. »Wir starten sofort.«
»Bestätige«, antwortete die androgyne Stimme des Schiffs.
Ein Vibrieren ging durch die Maschine, als die Antriebe hochfuhren. Draußen verkündete eine Sirene, dass die Luftschleuse im Begriff war, sich zu öffnen. Kurz darauf wurde das Schiff auf Magnetfeldern ins All geschleudert. Es feuerte die Triebwerke durch und ließ Yahanda weit hinter sich.
»Captain«, sagte das Mädchen, »Sie können dieser Kreatur nicht vertrauen.«
»Genau das wollte ich auch gerade sagen«, sagte Garlen. »Ruhe!«
Beide verstummten, als Akinas massige Gestalt in Richtung ihrer Passagiere wirbelte. Ihr drohender Finger zeigte erst auf Garlen, dann auf die Syndolon.
»So wie ich das sehe, lügt einer von euch beiden wie gedruckt. Vielleicht sogar ihr beide.«
Ihre Mandelaugen verengten sich zu kleinen, bösen Schlitzen.
»Ich werde rauskriegen, wer der Lügner ist. Und wenn ich ihn habe, schieße ich ihn ins All. Haben wir uns verstanden?«
Garlen und das Mädchen zuckten zusammen. »Verstanden«, sagten beide gleichzeitig.
»Also«, sagte Captain Niela Akina und verschränkte die Arme. »Alles nochmal von vorne und schön der Reihe nach. Du da«,
sie zeigte auf Garlen,
»fang an.«
Kirai. Zur selben Zeit aktivierte sich der Hyperspin. Die Jezebel wurde einmal durchgerüttelt, als sie in den Hyperraum wechselte.
»Ich höre«, sagte Captain Akina, denkbar schlecht gelaunt.
»Ich habe die Kohle beim Zylit-Poker gewonnen«, wiederholte Garlen. »Nur sind die Typen, die mich verfolgt haben, leider sehr schlechte Verlierer. Sie haben mir aufgelauert, wollten das Geld zurück. Ich bin ihnen entkommen und direkt zum Schiff gerannt. Dabei kam mir die da in den Weg. Sie hat mich aus Versehen angerempelt und mir meinen Credchip geklaut. Ende der Geschichte.«
Das Mädchen stieß ein ungläubiges Lachen aus, die Hände in die Hüften gestützt.
»Das ist die dreisteste Lüge, die ich je gehört habe. Captain, es ist klar, dass dieser Kerl ein gemeiner Krimineller ist. Das sieht man schon an seiner grauen Visage. Am besten, Sie schmeißen ihn gleich von Bord. Er wird Sie nur in Schwierigkeiten bringen.«
»Du miese Kleine!« »Bleib cool, Mann«, beschwor er sich.
Vergeblich. Er wusste nicht, woran es lag, aber das Spitzohr ging ihm unter die Haut wie ein Messerwurm.
»Ich bring dich gleich in Schwierigkeiten, du Grünäugige!«
Sie lächelte herablassend.
»Wenn du unschuldig bist, warum regst du dich dann so auf?«
Er ballte die Fäuste.
»Vielleicht, weil irgendein verlogenes Miststück mir mein Geld geklaut hat?« »Hey!«
Akina stellte sich zwischen die beiden.
Aufhören, alle beide!
Das Mädchen ließ den listigen Blick nicht von Garlen. Oder liegt es daran, dass ich dich eiskalt durchschaut habe?
Du!
Er zitterte in ohnmächtiger Wut, von dem Verlangen erfüllt, ihr den blassen Hals umzudrehen. Dann sah er die dunkle Aura, die von der Schattenhelix ausging. Er fühlte, wie das Artefakt um seinen Arm erwachte und erschrak. Nein, keuchte er und versuchte mit aller Macht, sich zu beruhigen, bevor das Ding wieder einen Schattenspalt öffnete und Monster daraus hervorzauberte. Ruhig, ganz ruhig, beschwor er sich. Und die düstere Strahlung der Schattenhelix verging wieder. Garlen atmete tief durch. Dann sah er die verwirrt misstrauischen Blicke von Akina und der Syndolon. »Captain«, sagte er, so ruhig er konnte, immer noch dabei, den Schrecken zu verdauen. »Der Credship gehört mir. Es waren genau 523 Galax und 38 Mekrons drauf. Rechnen Sie die Kohle, die sie Ihnen gezahlt hat, wieder dazu und Sie werden sehen, dass es auf den Mekron genau stimmt. Und wenn Sie das nicht überzeugt, checken Sie das Teil von mir aus auf meine Fingerabdrücke. Aber ich bin nicht der Dieb hier.«
»Ausnahmsweise mal«, fügte er in Gedanken hinzu.
»Lügner«, sagte das Mädchen, die riesigen Augen feindselig verzogen.
Akina wandte sich ihr zu.
»Den Chip, bitte.«
»Captain, Sie glauben doch nicht ernsthaft...«
»Den Chip«, wiederholte Akina.
Das Mädchen sah sie wortlos an. Captain Akina lächelte, frei von jeglichem Humor.
»Ich denke, damit ist der Fall klar.«
»Warten Sie«, sagte das Mädchen schnell und schluckte. »Halt! Ich habe Freunde mit Geld. Sie zahlen Ihnen das Doppelte. Sie müssen mich nur bis nach Omegon Primus fliegen und...«
»Sorry«, sagte Captain Akina. »Du hattest deine Chance.«
»Winke, winke«, sagte Garlen mit entsprechender Geste.
Er erwartete, dass die Neonaugen des Mädchens jeden Moment Funken sprühten.
»Sie können mich nicht hier einsperren!«
Sie wehrte sich mit Händen und Füßen, als die massige Terranerin ihre dünne Gestalt in die winzige Kabine schob.
»Und wie ich kann«, sagte Akina und schloss die Drucktür direkt vor der Nase der Diebin.
Dann versiegelte sie die Kabine mit einem persönlichen Passwort. Sehr zu Garlens Belustigung. Sie hörten, wie das Mädchen von innen gegen die Tür hämmerte und einen langen, unartikulierten Laut der Wut ausstieß. Dann war Stille.
»Und jetzt?«, fragte Garlen, als er Akina durch den Korridor Richtung Brücke folgte. »Ich meine, wollen Sie die Kleine ernsthaft auf einen Spaziergang ins Vakuum schicken?«
»Ehrlich gesagt«, antwortete Akina düster, »bin ich stark in Versuchung.«
Sie wischte sich die Hände an ihrer Jacke ab, als habe sie sich an dem Mädchen schmutzig gemacht.
»Das ist vielleicht ein Tick zu hart, oder?«
Garlen ließ den zurückeroberten Credchip in seiner Westentasche verschwinden.
»Ich meine, vielleicht kann sie sich noch ein bisschen nützlich machen.«
»Ja, vielleicht«, sagte Akina. »Aber ich habe keine Lust, jetzt darüber nachzudenken. Dein Quartier.«
Sie blieb stehen und öffnete eine Tür. Garlen blickte in die Unterbringung dahinter. Sie war 3 Meter lang und breit. Es gab ein Bett aus Federschaum, einen zerkratzten Metallspind und ein Bullauge, das geschlossen war, während das Schiff durch die psychedelischen Lichttunnel des Hyperraums raste. All das erinnerte ihn so sehr an sein Quartier auf der Eric, dass sein Heimweh ihn einen Moment lang zu überwältigen drohte. Alles, was fehlte, waren die Holoposter pangalaktischer Pornostarlets und er hätte geglaubt, wieder zu Hause zu sein.
»Es gibt 3 Mahlzeiten am Tag«, sagte Akina, während er die Unterbringung betrat und seinen Rucksack von der Schulter gleiten ließ. »Der Nahrungsmodulator ist auf sämtliche Spezies eingestellt. Es wird sich daher schon irgendwas für dich finden. Die Benutzung des Hyperfunks kostet extra, 50 Mekrons die Minute. Ansonsten erreichen wir Bellona in etwa 3 Tagen. Dort schmeiß ich dich dann raus.«
»Wie abgemacht«, Garlen nickte. Er fühlte ein aufgeregtes Kribbeln in seinem Bauch. Von Bellona bis nach Virides, dem ersten Schritt seiner neuen Suche, waren es nur knapp 300 Parsec. Bald würde er sein Versprechen erfüllen und hoffentlich weitere Antworten auf seinen Sturm von Fragen erhalten.
»Und noch etwas«, sagte der Captain. »Meine Jazzy ist nicht mehr die Jüngste, aber sie verdient Respekt. Haben wir uns verstanden?«
»Den hat sie«, sagte Garlen ehrlich. »Versprochen.« Captain Akina lächelte kaum merklich. Galen glaubte zu merken, dass seine Sympathie für die Frau auf Gegenseitigkeit beruhte. Akina ließ ihn allein. Die Tür schloss sich zischend hinter ihr. Er hörte ihre Schritte auf dem Korridor verklingen. Galen ließ sich auf das Bett fallen. Die Hände hinter dem Kopf verschränkt, blickte er zur Decke, wo eine einzelne Lampe glühte. Er schloss die Augen und lauschte dem leisen Brummen der Schiffsantriebe, das ihm so vertraut vorkam. Das Adrenalin in seinen Adern war fast verebbt. Sein Geist kam wieder zur Ruhe. Er dachte an seine Freunde. Rick, den Captain der Eric, der ihn wie einen Bruder bei sich aufgenommen hatte. Hubert, den grummeligen Volvonen mit dem seltsam terranischen Namen, der seine Zuneigung hinter sarkastischen Sprüchen und Seitenhieben versteckt hatte. Und Efi, die menschlicher war als alle anderen Androiden und nicht wenige Menschen, denen er je begegnet war. Große Galaxis, er vermisste sie. Nach all den Monaten der gemeinsamen Reisen und Abenteuer waren sie mehr für ihn als bloße Schiffskameraden oder nur Freunde. Sie waren seine Familie. Die einzige Familie, die ihm nach Vargos Dahinscheiden noch verblieben war. Und er hatte sie zurückgelassen. Nichts in seinem Leben war ihm jemals so schwer gefallen. Nicht mal der Abschied von Vargo vor 5 Standardjahren. Ein Teil von ihm hielt ihm noch immer vor, dass er einen gewaltigen Fehler gemacht hatte. Dass er sie verraten hatte, jetzt, wo sie ihn am meisten brauchten. »Dreh um«, hatte derselbe Teil geflüstert, noch bevor die Eric von der Yahanda-Station abgelegt hatte. »Dreh um oder du siehst sie nie wieder.« Aber das konnte er nicht. Er war zu gefährlich für sie geworden. Galen drehte seinen rechten Unterarm hin und her und betrachtete die Schattenhelix. Sie lag so harmlos wie nur irgendetwas auf seiner Haut. Wie ein Schatten, den ein abstraktes Kunstwerk auf ihn warf. Aber er vergaß nie, nicht für eine Nanosekunde, wie tödlich das Ding war. Vergaß nie die Albtraumwelt, die es ihm gezeigt hatte. Den Schattenraum, zu dem sie der einzige Schlüssel war. Und die Monster, die dort lauerten. Die Monster, die seine Freunde fast das Leben gekostet hätten.
»Sie gehört jetzt dir«, hatte Vargos Aufzeichnung ihm vor 3 Tagen gesagt, in dem weiß strahlenden Gewölbe unterhalb der schwarzen Palastpyramide, auf der namenlosen Welt seines Volkes. Nutze sie weise. Der alte Pirat hatte leicht reden gehabt. Nutze sie weise.
Wie? Er zweifelte nicht daran, wie mächtig die Helix war. Er hatte es mit eigenen Augen gesehen. Aber er hatte nicht die geringste Ahnung, wie er das verdammte Teil benutzen sollte. Die beiden Male, die er ihre Macht gekostet hatte, schienen nur Zufälle gewesen zu sein. Als wäre er ein Kind, das einfach auf dem Terminal seines Vaters herumhämmerte und ungewollt einen Holokanal öffnete, ohne zu wissen, was es da tat. Nur war die Schattenhelix kein Holokanal. Vargo hatte bestimmt nicht sein halbes Leben nach einem Artefakt wie diesem gesucht, weil es so ein lustiges Spielzeug war. Er erinnerte sich an die Stimme der Helix, die er in seinem Verstand gehört hatte, als er und das Ding miteinander verschmolzen waren.
»Galen«, hatte ihre wunderschöne Stimme geklagt, »ich war so einsam.«
Doch nun hörte er die Helix nicht mehr.
»Komm schon, du Mistding, haben sie dir keine Bedienungsanleitung eingebaut?«
Er schloss die Augen, lauschte in sich hinein.
Doch, da war etwas. Wie der Schatten des Echos eines Flüsterns. Als hörte er das Rauschen eines fast lautlos gestellten Kommunikators auf der anderen Seite des Raumes. Die Helix war noch bei ihm. Ihr Geist. Doch er konnte sie nicht verstehen.
Und je stärker er sich auf sie konzentrierte, desto stärker wurden die Bilder, die sie ihm gezeigt hatte. Die albtraumhafte Schwärze des Schattenraums. Die Dinge, die dort lauerten. Galen schnappte nach Luft, abgestoßen, entsetzt von der Erinnerung. Er schüttelte den Kopf in dem Versuch, sie zu verscheuchen.
»Verdammt«, murmelte er.
Es war fast zum Lachen. Er besaß eines der mächtigsten Artefakte der Galaxis, vielleicht sogar des Universums. Doch wenn er nicht aufpasste, würde es ihn töten. Oder die Wesen, die ihm wichtig waren.
»Stell dir vor, du wärst auf der Eric geblieben.«
Stell dir vor, du hättest das Ding ungewollt aktiviert. Stell dir vor, es hätte Rick verschlungen. Effi. Hubert. Stell dir vor... Nein, er wollte es sich nicht vorstellen. Nicht für eine Sekunde. Aber er glaubte fest daran, dass die Schattenhelix ihnen helfen konnte. Dass sie eine unglaubliche Waffe in Ricks Kampf gegen seinen Erzfeind Ruli Khan und seine Armee von Ruhun sein konnte, die in diesem Augenblick im Begriff waren, sich die Galaxis einzuheimsen. Doch zuerst musste er wissen, wie man sie benutzte, wie er zum Meister der Schattenhelix werden konnte. Und dafür musste er zurück nach Viridis, zurück zu dem Freund, den er dort zurückgelassen hatte, dem Wesen, das ihm zum allerersten Mal verraten hatte, wer er wirklich war. Galen Rokaitor, Sohn des Yrkal, der letzte der Krondar im bekannten Universum. Irgendwann hatte er die Nase voll davon, sich mit Gedanken an Zukunft und Vergangenheit zu martern und beschloss, das Schiff zu erkunden. Der Maschinenraum war für ihn gesperrt, die Kombüse jedoch stand offen. Er wies den Nahrungsmodulator an, ihm einen heißen Junga zu zaubern. Das Getränk in der Hand trat er zurück in den Hauptgang des Frachters. Im Vorbeigehen lauschte er nach der Kabine des Mädchens, doch sie verhielt sich still. Ob vernünftig oder verdächtig still, konnte er allerdings nicht sagen. Schade, dass sie so kratzbürstig war. Er hätte nichts gegen zusätzliche weibliche Gesellschaft während des Fluges gehabt. Als er den Frachtraum inspizierte, stolperte er fast über einen vorbeigleitenden Putzroboter. Er sah der winzigen Maschine nach. Sie fuhr vor einen Stapel Frachtcontainer und kümmerte sich um eine kaum merkliche Spur aus buntem Staub, die sich auf dem zerkratzten Metallboden dahinzog. Galen hob eine Augenbraue und kam näher. Der Staub glitzerte in allen Regenbogenfarben. Bevor der Putzroboter ihn davon abhalten konnte, strich er darüber und schnupperte an der Staubspur an seiner Fingerspitze. Ein breites Grinsen zeigte sich auf seinem Gesicht, als er den süßlich scharfen Geruch erkannte. Traumstaub. Es sah aus, als wäre die Spur aus einem der Container gerieselt, als die Lastroboter diese kurz vor dem Start an Bord verstaut hatten. Sein Grinsen wurde breiter. Anscheinend beherbergte Akinas Fracht auch das eine oder andere illegale, aber ziemlich profitable Narkotikum. Er machte ihr keine Vorwürfe. Er hatte in seiner kurzen Zeit als freiberuflicher Schmuggler selbst mit Traumstaub gedealt, auch wenn er selbst von dem Zeug die Finger gelassen hatte. Die Droge war einigermaßen harmlos, aber sie verursachte einen mörderischen Kater, zumindest seinem Organismus. Allerdings begriff er nun, warum Akina ihm so relativ bereitwillig geholfen hatte, als es ihm an den Kragen ging. Großes Aufsehen war das Letzte, was sie wollte. Die Frau wurde ihm immer... Schreie ließen Garlen aufhorchen. Sie kamen von der Brücke. Die Fenster waren geschwärzt, als er eintrat. Nur wenige Raumfahrer hielten es lange aus, in die fraktalen Wirbel und unnatürlichen Farben des Hyperraums zu blicken. Er starrte ins Halbdunkel. »Captain, ist alles...« Er verstummte, als sie sich zu ihm umblickte und den Finger an die Lippen legte. »Schhh!« Captain Akina saß an der Hauptkonsole auf einem der drei Pilotensessel, die Beine bequem hochgelegt. Ein Holo schwebte über dem Kontrollpult, die Wiedergabe eines körnigen 2D-Films, der einen Haufen Terraner mit entblößten Oberkörpern zeigte, die sich gegenseitig mit Fäusten und Füßen malträtierten, begleitet von Schreien und Ächzen. »Hey«, rief Galen erheitert, »der Mann mit der Todeskralle!« Der Pilotensessel knarrte, als Akina sich sichtlich beeindruckt zu ihm drehte. »Du kennst den Film? Das Ding ist uralt, 20. Jahrhundert!« Galen setzte sich ungefragt zu ihr. »Ein guter Freund von mir ist auch Terraner. Er hat eine Schwäche für die alten Streifen. Und da ich eine Weile dachte, ich wäre auch wenigstens zum Teil Terraner, habe ich mir von ihm einen Crashkurs in irdischer Kultur geben lassen.« »Verstehe.« Akinas Lächeln entblößte eine Zahnlücke, die ihm vorher nicht aufgefallen war. »Ich dachte, ich bin die Einzige, die sich noch für die alten Kung-Fu-Klopper begeistern kann.« »Tut mir leid, Sie zu enttäuschen.« Galen nippte gut gelaunt an seinem Junga. »Pause«, sagte Akina, und Bruce Lee gefror mitten im Sprung. Sie wandte sich an Garlin.
Zum Teil, Terraner?
Er zuckte mit den Achseln.
Naja, war nur so eine dumme Idee von mir, weil ich ziemlich menschlich aussehe. Ich meine, abgesehen von der Farbe.
Erfolgreiche Transspezies-Paarungen waren unmöglich, das wusste er inzwischen. Aber damals hatte er nach jedem Strohhalm gegriffen. Akina musterte ihn von Kopf bis Fuß, einen leicht verwirrten Ausdruck in ihren Mandelaugen.
Heißt das, du weißt nicht, zu welcher Spezies du gehörst?
Bis vor kurzem nicht, nein, sagte er locker.
Und jetzt?
Jetzt weiß ich es. Es klang bedeutungsschwangerer, als er beabsichtigt hatte.
Oh, ich wünschte, ich könnte dir sagen, wie edelmütig sie waren, hatte Vagos Aufzeichnung auf der Heimatwelt seines Volkes gesagt. Wie großherzig. Nur wäre das gelogen. Sie waren ein Haufen verkommener Bastarde. Und glaub mir, ich als verkommener Bastard weiß, wovon ich spreche.
Galen dachte an die Glasstatuen in der schwarzen Pyramide, die Überbleibsel seines Volkes, kristallisiert durch das Virus mit dem Namen »Der gläserne Tod«, seit Ewigkeiten. Zum ersten Mal fragte er sich, wie viele der gläsernen Kronda in Scherben gegangen waren, bei dem Kampf gegen die Druhun vor 3 Tagen.
»Und jetzt bist du auf dem Weg nach Hause?«, fragte Akina.
»Nein«, er lächelte bitter. »Von dort komme ich gerade. War nicht sonderlich gemütlich.« Eine tote Welt, verhüllt von Staubschleiern. Eine einzige, letzte Stadt, geschützt von einer Kraftfeldkuppel. Wie ein Mausoleum der Kronda. »Ich bin das einzige von ihnen übrig, zumindest soweit ich weiß, aber ich habe immer noch die Hoffnung, welche von meinen Leuten zu finden. Irgendwo da draußen.«
Die verrauschten Worte von Vagos Aufzeichnung hallten durch seinen Geist.
»In ihrer eigenen Zeit hatten sie unzählige Welten vernichtet, nur weil ihnen die Farbe nicht gepasst hat. Sie haben an der DNS anderer intelligenter Spezies herumgepfuscht und sie zu Tieren degeneriert. Und Schlimmerem.«
»Nein«, dachte er, »sie können nicht alle Psychopathen gewesen sein.« Zumindest hoffte er das. Einmal mehr kam ihm seine Suche wie eine gigantische Bürde vor, ein unmögliches Unterfangen, und er wünschte sich so sehr wie nie zuvor zurück an Bord der Eric, an die Seite seiner Freunde.
»Und das da?«
Akina deutete auf die Schattenhelix.
Galen hob den Arm und betrachtete die Schattenspiralen wie ein Fremdkörper auf seiner Haut.
»Ach, das, nur ein kleines Andenken, nichts weiter.«
»Und vielleicht der einzige Weg, sie zu finden«, dachte er. Ihrem Blick nach schien Akina das nicht zu schlucken, aber sie beließ es bei einem vieldeutigen
»Verstehe.«
Er nahm gespielt beiläufig einen Schluck Djanga.
»Und Sie, Captain? Wo liegen Ihre Wurzeln? Ich meine, wenn man fragen darf.«
»Auf der Erde«, sagte sie. »Hawaii.«
Und als wäre das eine Erklärung, deutete sie zu einem kleinen menschlichen Püppchen aus Plastik, das über der Hauptkonsole baumelte. Es war schwarzhaarig wie sie und nackt, bis auf ein grünes Röckchen aus Blättern. Galen tippte amüsiert dagegen und die Puppe gab ein blechernes
»Aloha«
von sich, was immer das heißen sollte.
»Ich bin in Honolulu geboren und aufgewachsen, direkt am Meer, ein kleines Stück vom Himmel.«
Ein nostalgisches kleines Lächeln schlich sich auf Akinas Lippen. Dann verdüsterte sich ihr Gesicht.
»Dann kam die Yuzianer. Ich war gerade so alt wie du, schätze ich. Auf einmal hat die ganze Welt gebrannt. Ich habe es bis zu einem Ewak-Schiff geschafft. Mein Mann und meine Töchter...«
»Sie hatten nicht so viel Glück.«
Sie schwieg. Auch Galen sagte nichts. Rick hatte ihm mehrmals vom Untergang der Erde erzählt, zumindest von dem bisschen, an das er sich selbst erinnerte. Es lag 24 Jahre zurück, und er war damals selbst ein Kind gewesen. Galen war sich bewusst, dass die grundlose Auslöschung ihres Heimatplaneten bei den Terranern tiefe Wunden hinterlassen hatte, die noch nach Generationen nicht verheilen würden. Auch wenn die Menschen sich damals schon in andere Systeme ausgebreitet hatten, war die Verbindung zu ihrer Mutterwelt noch zu stark gewesen. Viele, die den Untergang miterlebt hatten, litten noch heute darunter. Verlorenes Paradies-Syndrom nannten es ihre Ärzte. Die Wurzel lebenslanger Albträume, Depressionen und genereller Hoffnungslosigkeit. Er hatte auch Rick oft in melancholischen Momenten erlebt, aber anders als viele andere seiner Artgenossen hatte er sich davon niemals übermannen lassen. Rick war ein Kämpfer. Genau wie er.
Tut mir leid, sagte Garland ehrlich. Das mit ihrer Familie, meine ich.
Schon gut, log sie. Ist lange her. Und das Leben muss weitergehen.
Garland nickte.
Gute Einstellung, Captain. Wo wir gerade beim Thema sind, die Strangeness-Werte sind schon gefährlich hoch.
Sie checkte die Anzeigen.
Gut aufgepasst, sagte sie. Jazzy, Sprung in den Normalraum einleiten.
Der Computer gehorchte. Das Schiff zitterte kurz, dann wurden die Fenster ringsum wieder transparent. Das All breitete sich vor ihnen aus, atemberaubend schwarz, nur beseelt von funkelnden kleinen Lichtern. Garland atmete kurz auf, als er sah, wie sich die Strangeness-Strahlung des Hyperraums langsam wieder abbaute. Er hatte einmal in seinem Leben erlebt, wie ein Strangeness-Overkill die Quantenzustände eines Schiffes pervertiert hatte, und seine Lust auf ein zweites Erlebnis dieser Art hielt sich in engen Grenzen. Er spürte das Quietschen des Pilotensessels bis in seine Zähne, als Akina sich zu ihm drehte.
»Sei doch so gut und bring unserem Gast was zu essen. Ich bin schließlich kein Unmensch. Ich check währenddessen nochmal die Systeme.«
»Ei, ei«, sagte er gut gelaunt und stand auf. Akina lächelte.
»Schade«, sagte sie.
»Hä?«
»Dass es nur 3 Tage bis Bellona sind.«
Er erwiderte ihr Lächeln.
»Sowas Ähnliches wollte ich auch sagen, Captain.«
Kurz darauf entriegelte er die Kabine des Mädchens mit dem Passwort, das Akina ihm gegeben hatte, und trug ein Tablett mit einem Teller Proteinsuppe hinein. Die Syndulon saß auf einer Pritsche, die Beine angewinkelt, den Blick auf die Sterne gerichtet, die an dem Bullauge vorbeizogen. Ihr Mantel war neben ihr wie eine Decke ausgebreitet. Ihre Kleidung darunter war schwarz und körperbetont, ihre blassen Arme frei. Sie war wirklich ziemlich ansehnlich. Wäre sie nicht so ein Biest, hätte er längst seinen Charme spielen lassen. Obwohl, eigentlich hatte er eine Schwäche für Frauen mit Temperament.
»Was willst du?«, knirschte sie.
»Zeit für die Raubtierfütterung«, sagte er. »Aber wenn du keinen Appetit hast...«
»Habe ich nicht.«
Ihre Stimme war frostig, aber ihr Bauchknurren verriet sie. Er stellte ihr mit wissendem Lächeln das Essen auf den Klapptisch neben der Pritsche.
»Wohl bekommt's!«
»Leck mich«, sagte sie.
»Oh, darf ich?«
»Träum weiter.« Sie starrte so düster an die Wand, als versuchte sie, ein Loch in den Stahl zu brennen.
»Du hast damit angefangen«, gab Garland Achselzucken zu bedenken.
»Ach ja, eine Frage noch.« Sie machte eine obszöne Geste mit 3 Fingern.
»Wovor bist du auf der Flucht?«, fragte er.
»Was?«
Sie starrte ihn perplex an.
»Du hast es selbst ganz schön eilig gehabt, von der Station wegzukommen. Ich vermute mal, das lag nicht an deinem übervollen Terminkalender.«
»Schwachsinn«, sagte sie, aber sie hatte schon besser gelogen.
»Falls es dich beruhigt, ich nehm's dir nicht krumm, dass du mir den Chip abgezockt hast.«
»Oh ja, das beruhigt mich ungemein.«
»Mein Name ist Garland.«
»Schön für dich.«
»Und deiner?« Sie starrte weiter an die Wand und strich sich das Haar hinter das spitze Ohr. Eine Geste, die er sehr sexy fand.
»Von mir aus«, sagte er nach vergeblichem Warten. »Vergiss nicht, was zu essen. Wie Vago immer sagte, ein voller Bauch ist besser als ein leerer Kopf.«
»Vago?« wiederholte sie, halb erschrocken. »Geißel der Galaxis, Vago? Schrecken der Sternwege, Vago der Erzpirat?«
sagte Garland, erneut daran erinnert, dass geschätzte 90% der Milchstraße guten Grund hatten, Vago bis aufs Blut zu hassen. Sein Schweigen schien ihn zu verraten.
»Vater der Sterne«, sagte das Mädchen, »du bist Vagos Ziehsohn!«
Ihr Blick war eine Mischung aus Fassungslosigkeit und Faszination. Ein mulmiges Gefühl machte sich in seiner Magengegend breit. Woher kannte ein Mädchen wie sie jemanden wie Vago gut genug, um von seinem Adoptivsohn zu wissen?
Ich dachte, der Autokrat von Shanagar hat Vago einkassiert, sagte sie. Er ist hingerichtet worden, zusammen mit seiner Mannschaft.
Du solltest nicht alles glauben, was sie in den Nachrichten erzählen, sagte er.
Vago. Für einen Moment wurde er zurückversetzt in die enge, blutverkrustete Zelle auf Exilon, dem Hochsicherheitsknast der Shanagar-Autokratie. Dort hatte er Vago in Ketten vorgefunden, nur noch ein jämmerliches Bündel aus Fell und Knochen. Seine Hauer, der Stolz eines jeden Borgonen, waren ihm abgebrochen worden. Blut lief aus seinem kurzen Rüssel. Garland war zusammen mit Rick und den anderen gekommen, um ihn vor der Hinrichtung zu retten. Doch vergebens. Nach einem Feuergefecht mit dem Wachpersonal war Vago tödlich verwundet worden und kurz darauf auf der Krankenstation der Eric gestorben. Und Garlands einziger Trost war, dass sie sich voneinander hatten verabschieden können, nachdem sie 5 Jahre zuvor im Zorn auseinandergegangen waren. Zum ersten Mal wurde ihm klar, dass ihm das Universum keine Zeit gelassen hatte, den Tod seines Ziehvaters wirklich zu verarbeiten. Und jetzt vermisste er ihn schrecklich. »Und vor wem bist du auf der Flucht?«, fragte das Mädchen und zeigte ein grausames, kleines Lächeln. »Den Killerkommandos des Autokraten? Dem intergalaktischen Sicherheitsdienst?«
»Glaub mir«, dachte Garland, »das willst du nicht wissen.« »Auch wenn's dich nix angeht, von niemandem. Ich will nur einen alten Freund wiedersehen, solange ich noch die Gelegenheit hab.«
»Aha«, machte sie, betont desinteressiert. »Und wer ist dieser Freund? Auch Piratenabschaum?« »Nein«, sagte er und lächelte gedankenverloren. »Ein Geist. Der Geist des Meeres von Virides. Große Galaxis, er betete, dass er noch da sein würde, wenn er zurückkehrte.« »Danke für die Auskunft«, sagte sie ätzend.
»Gern geschehen.«
Er machte Anstalten, die Kabine zu verlassen. »Kirai«, sagte sie, ohne in seine Richtung zu blicken. Er drehte sich um. »Mein Name ist Kirai. Auch wenn es dich nichts angeht.«
»Na also, es geht doch.«
Er wollte es gerade aussprechen, als im Hauptgang eine Sirene schrillte. Rotes Licht blitzte auf.
»Oh, scheiße«, sagte Garland.
»Was ist jetzt schon wieder los?«
Kirai krallte nervös die Finger um den Rand der Pritsche. »Ich rate jetzt einfach mal ins Blaue«, sagte er.
»Nichts Gutes«,